Ja, wir beginnen heute mit einer neuen Predigtreihe. Und als am Montag in der Gemeindeleitungssitzung Reinhard Zinn mich schon fragte, was ist denn das Thema Sonntag, da habe ich gesagt, Jesus, 5 Buchstaben. Und alle dort im Gemeindeleitungskreis lachten, weil das ja eigentlich jeden Sonntag das Thema ist. Ich denke, dass ein Gottesdienst ohne Jesus, eine Predigt, in der Jesus nicht vorkommt, Lieder, die Jesus nicht beim Namen nennen, eigentlich Predigten und Gottesdienste und Lieder vielleicht zweiter Klasse sind. Ich denke, Jesus hat den Namen, der über alle Namen ist, und es ist durchaus, denke ich, jeden Gottesdienst an der Tagesordnung, diesen Namen zu nennen und ihn vor allem lieb zu machen und Jesus uns vor Augen zu malen, als den, in dem Gott persönlich in diese Welt und auch in unser Leben kommt. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, darin wir sollen gerettet werden. Das ist der Name Jesus. Und den müssen wir ständig bekannt machen, wie eine wichtige Handynummer oder eine wichtige Telefonnummer oder Internetadresse ist der Name, in dem Rettung ist und Heil ist, der Name Jesus. Heute wollen wir mit dieser Predigtreihe beginnen und wir wollen in dieser Predigtreihe Jesus als den Menschensohn uns vor Augen stellen lassen. Das ist ja das Besondere an Jesus, nicht, dass ein Mensch Gott geworden ist, sondern dass Gott in Jesus Mensch wurde. Dass aus einem Menschen Gott wurde, das gibt es in anderen Religionen auch. Etwa in der griechischen Religion, in der griechischen Götterwelt war das häufig so, dass Menschen vergöttlicht wurden irgendwann aufgrund von Leistung, von Taten und sie waren irgendwann dann plötzlich Mitglieder des göttlichen Rates, des Götterrates im Himmel, aufgrund ihrer Verdienste. Aber dass ein Gott Mensch wurde, und zwar mit allen Konsequenzen. Also nicht nur das Menschsein wie einen Mantel übergezogen hat, sondern ganz tief in das Menschsein eintauchte. Das gibt es nur im Neuen Testament. Gott wurde Mensch. Und das Neue Testament geht sogar so weit, dass es uns sagt, wenn einer behauptet, das sei nicht wirklich so gewesen, dass Gott in Christus Fleisch angenommen hat, 1. Johannesbrief, dann ist das ein Kennzeichen dafür, dass er den Geist des Antichristen hat. Also wer das behauptet, Gott habe nicht wirklich Fleisch angenommen in Jesus, trägt den Geist des Antichristen. Das war gewissermaßen in der frühen Gemeinde das Kriterium zu erkennen, ob jemand Irrlehre verbreitet. Ob er bekennen konnte, sagen konnte, Jesus ist der, in dem Gott wirklich Fleisch angenommen hat. Also Mensch geworden ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns sein Menschsein anschauen, uns damit beschäftigen. Das heißt auch, Jesus so kennenzulernen, wie die ersten Jünger und Apostel und die Menschen damals in seiner Zeit ihn kennengelernt haben. Wenn sie ihm begegneten, dann haben sie keinen Heiligenschein gesehen. Dann hatten sie nicht den Eindruck, hier ist ein Gott auf Urlaub, hier auf der Erde unterwegs sozusagen, sondern sie sind zunächst dem Menschensohn begegnet, dem Menschen, Jesus. Und erst später, als sie dann intensiver mit ihm zusammen waren, da entdeckten sie, dieser Mensch trägt in sich ein Geheimnis. Und die letzte Wahrheit haben sie dann nicht erfahren, weil sie so scharf waren im Analysieren und ihre eigenen Gedanken über Jesus dann das Ergebnis brachten. Ich denke an das, was Simon Petrus über Jesus sagt. Da fragt Jesus, was sagen die Menschen, wer ich sei? Und dann werden alle möglichen Antworten gebracht. Die einen sagen, du wärst Johannes der Täufer, und die anderen sagen, du wärst einer der Propheten. Und dann sagt Jesus, und was sagt ihr, wer ich bin? Und da sagt Simon Petrus dann, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, das hat dir nicht Fleisch und Blut geoffenbart, lieber Simon. Das ist also nicht auf deinem Mist gewachsen. oder das Ergebnis deiner Religiosität oder deiner Sensibilität für das Göttliche in dieser Welt, sondern dass du das sagen kannst, das hat zu tun mit dem himmlischen Vater, der hat dir das geoffenbart. Zunächst haben auch die Jünger und die Apostel Jesus als einen Menschen kennengelernt. Und damit wollen wir uns in dieser fünfteiligen, lockeren Predigtreihe beschäftigen. Locker deswegen, weil wir nicht an jedem Sonntag jetzt in den nächsten Wochen und Monaten uns mit diesem Thema beschäftigen können. Das hängt mit bestimmten Umständen zusammen. Nächste Woche ist Erntedankfest. Aber doch in einer lockeren Predigtreihe fünf Teile Jesus von Nazareth. Jesus, der Mensch, in dem Gott in diese Welt kam. Heute geht es um das erste Wort, das uns von Jesus überliefert worden ist. Wer weiß von euch, wie dieses erste Wort, das Jesus gesprochen hat, lautet? Ja? Genau. Als der 12-jährige Jesus im Tempel war und die Eltern suchen ihn, finden ihn nicht, irgendwann entdecken sie ihn dann doch. Und da kommt es zu Vorwürfen. Dein Vater und ich, wir haben uns Sorgen um dich gemacht, sagt Maria zu Jesus. Und in diesem Zusammenhang, Lukas 2, kann man es nachlesen, sagt Jesus, wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Der 12-jährige Jesus im Tempel, wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Lukas 2, Vers 49. Die ganze Geschichte in Lukas 2 zeigt uns zunächst, dass Jesus unter relativ normalen Bedingungen zu einer ganz bestimmten Zeit, in einer ganz bestimmten Kultur, in einer ganz bestimmten Religion aufgewachsen ist. Nichts Außergewöhnliches ist zunächst an diesem Kind. Vielleicht das eine nur, das wird hier auch in diesem Zusammenhang deutlich, dass er offensichtlich so etwas wie ein Hochbegabter war. Aber die gibt es ja heute auch, die gab es zu allen Zeiten. Kinder, die etwas Besonderes waren, die ihren Altersgenossen überlegen waren. Also man kann annehmen, dass Jesus irgendwie dazu gehört. Aber alles deutet darauf hin, dass er in einer normalen Familie aufwächst, in einer frommen Familie, die die Festtage in Israel ernst nimmt, sich auf den Weg macht, den Tempel besucht, als 12-Jähriger eher wahrscheinlich zum ersten Mal dabei. Und dort im Tempel kommt es dann zu dieser merkwürdigen Geschichte. Jesus sitzt unter den Schriftgelehrten und unter den Pharisäern und unter den Professoren sozusagen, unterhält sich mit ihnen, alle sind erstaunt über sein Wissen. Die Eltern suchen ihn, vermuten ihn gar nicht im Tempel. Ist auch interessant, nicht? Sie kehren ja zurück nach Jerusalem, sind schon einige Tage Reisen weit davon entfernt und suchen ihn in Jerusalem 3 Tage, bevor sie auf die Idee kommen, der könnte ja im Tempel sitzen. So normal war Jesus. Offensichtlich. Also kein besonders frommes Kind. Also es gibt Kinder hier bei uns in der Gemeinde, da würde ich zunächst mal fragen, befindet sich das Kind vielleicht im Bethaus? Weil es hier immer wieder aus- und eingeht und hier gewissermaßen zu Hause ist. Aber bei Jesus war das offensichtlich zumindest nicht normal. Sonst hätten die Eltern ihn sofort dort gesucht. Sie brauchen 3 Tage, steht hier im Text, um auf die Idee zu kommen, der könnte ja im Tempel sein. Also ein normales Kind, so wie du und ich. Vielleicht ein bisschen intelligenter als seine Altersgenossen, aber im Großen und Ganzen völlig unauffällig, eben ein Mensch. Das Zweite, was in dem Zusammenhang auffällt, ist, dass Jesus hier an dieser Stelle einen Schnitt macht, der zwar dann in der Folgezeit wieder ein Stück zugepflastert wird, Aber dieser Schnitt lautet, Maria sagt, dein Vater und ich, wir haben uns Sorgen gemacht. Und haben dich unter Schmerzen gesucht. Und Jesus sagt zu Maria, wusste dir nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist. Ihr merkt diesen Schnitt. Maria redet von Josef. Und Jesus redet von seinem himmlischen Vater. Maria führt die Familie ins Feld. Und Jesus sagt, eigentlich gehöre ich woanders hin, mein Vater. Im Himmel, im Hause meines Vaters. Es gehört ihm und da gehöre ich hin. Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Aber offensichtlich zunächst nur eine Episode. Denn wir lesen hier, er geht nach Hause mit seinen Eltern hinab nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Seine Mutter aber behielt alle Worte in ihrem Herzen und Jesus nahm zu an Weisheit und Reife und Gnade bei Gott und den Menschen. Hier wird auch noch einmal das Menschsein Jesu angesprochen. Also wir haben das ja oft so vor Augen, als wenn Jesus völlig fertig, also abgeschlossen, vollendet in diese Welt gekommen wäre. Und hier ist zweimal im Text davon die Rede, dass Jesus wuchs, dass er stark wurde, dass er zunahm an Weisheit und an Reife und an Gnade bei Gott. Also dass er offensichtlich ein Entwicklungsprozess im Leben Jesu da war, wie bei jedem anderen Menschen auch. Aber dann eben dieser Schnitt, dass Jesus sagt, wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist. Und da wird etwas ganz Bedeutsames angedeutet. Wenn man Jesus als Menschen betrachtet und vielleicht auch ganz von außen als menschlichen Religionsstifter und danach fragt, was ist denn das Besondere an diesem Menschen Jesus? Und an diesem Religionsstifter mal ganz menschlich betrachtet unter all den anderen Religionsstiftern. Da muss man sagen, dass das, was besonders ist, schon hier in diesem ersten Wort Jesu angedeutet wird. In dem ersten Wort, das uns überliefert ist. Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Dass er von Gott als von seinem Vater spricht. Das geht uns so über die Lippen. Für uns ist das nichts Außergewöhnliches. Aber es ist etwas ganz Besonderes. Etwas ganz Besonderes im Verhältnis zu seiner Zeit damals, in der Jesus lebte, im Verhältnis zu den jüdischen Schriften, der Heiligen Schrift, der Bibel und im Verhältnis zu dem, wie andere Menschen von Gott reden. Ich möchte an dieser Stelle einfach einen kleinen Ausflug machen in die jüdische Bibel. Wir sagen Altes Testament, aber eigentlich ist das ein falsches Wort für diesen Teil der Bibel. Es ist die jüdische Bibel, es ist der Tanach. Und interessant ist, dass in der jüdischen Bibel von Gott als dem Vater nur ganz, ganz selten die Rede ist. Wer von euch sagt, schätzungsweise weiß, wie häufig Gott im jüdischen Teil der Bibel als Vater bezeichnet wird? Bisschen mehr als 10. Ja, aber so ungefähr, stimmt das, ja? Weniger als 20, also 15 bis 17 Mal. Und interessanterweise nie als eine direkte Anrede. Also wie Jesus später den Vater immer auch als Vater anredet. Auch in Gebeten kommt das vor, hier und da, dass von Gott als von dem Vater gesprochen wird, aber dann oft in der Wie-Form bis zu uns wie ein Vater, so lautet auch das Vaterunser in einem nachgedichteten Lied, bis zu uns wie ein Vater. Also ähnlich konnte auch das Alte Testament von Gott als dem Vater reden, aber nur 15 bis 17 Mal überhaupt. In der jüdischen Bibel ist es so, dass der entscheidende Teil dieser Bibel sind die fünf Bücher Mose. Das ist die Grundlage, das Fundament, die Basis. Und in diesen fünf Büchern Mose wird Gott nur ein einziges Mal wird von Gott als von Vater gesprochen. Und zwar im letzten Kapitel des letzten Buch Mose. Dann sehr stark in der prophetischen Literatur, wenn man diese 17 Nennungen als ganz viele Mal betrachtet, ein Großteil davon in der prophetischen Literatur der jüdischen Schriften. Und dann auch in den Psalmen kommt die Anrede, kommt das Wort vom Vater Gott dann vor. Und das ist insofern auch interessant, als dass im Alten Testament Gott sich namentlich vorstellt, als Jahwe. Als Jahwe sich vorstellt, über 6800 Mal im Alten Testament wird von Gott als von Jahwe gesprochen. Und nur 15 bis 17 Mal von ihm als vom Vater. 2600 Mal im Alten Testament als von Elohim, Gott. Gut 400 Mal als Adonai. Und unter ferner Liefen, ganz hinten, ist von Gott als vom Vater die Rede. Wir merken plötzlich, wie dieses Wort von Jesus, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist, an Bedeutung gewinnt und gleichzeitig revolutionär klingen muss in den Augen von Maria und Josef, in den Ohren, nicht in den Augen. Der redet von Gott anders als die Schriften, die jüdischen Schriften, Mose und die Propheten. Er sagt zu Gott, mein Vater. Und nun kommt noch etwas Interessantes, was mich so ein bisschen vom Stuhl gerissen hat. Die ganze damalige Welt war ja patriarchalisch konstruiert, sozusagen. Also man dachte, vielleicht müssen wir für euch hier die Vorhang hier mal vorziehen. Also die ganze Welt, die familiäre, die politische, die religiöse Welt, dachte sich, die Welt so an der Spitze oben steht ein Vater. Und dann kommen die Familienmitglieder. Und ganz unten dann die Angestellten, die Sklaven und so weiter. Das war das Haus gewissermaßen. Und an der Spitze des Hauses stand der Vater. So war das in allen Hochkulturen, so war das in der patriarchalischen Gesellschaft. Das heißt, in der Familie war es so, man konnte sich gar nichts anderes denken. An der Spitze steht der Vater. Und die Begriffe Vater und Herr waren in der alten Gesellschaft austauschbar. Wir lesen das zum Teil auch in den Schriften, in den jüdischen Schriften, dass etwa die Ehefrau von ihrem Mann als vom Herrn spricht. Als der Vater der Familie war er der Herr. Und dasselbe war in der Politik so. An der Spitze stand der Landesherr oder wie auch unsere Vorfahren noch gesagt haben, der Landesvater. Dasselbe System. Und das war in der religiösen Welt genauso. Man kann das noch an dem Namen Jupiter hören. Da steckt das Wort Pater dran. Der Vater, der Göttervater. Dann kennen wir aus dem Kreuzworträtsel, griechischer Göttervater Zeus. Ja? Also der Göttervater an der Spitze und dann ging das nach unten. Das
war das Bild, das religiöse, das politische, aber eben auch das familiäre Bild. Das hatte man vor Augen. Wenn man an den Vater dachte, das ist der, der an der Spitze steht, der die Macht hat und die Gewalt hat. Und zwar Gewalt über das Leben seiner Familienmitglieder. Es gibt furchtbare Geschichten aus dem Orient. Da wurden dem Familienvater die neugeborenen Kinder vor die Füße gelegt, nackt. Und dann entschied er darüber, ob dieses Kind ein Recht hatte zu leben oder nicht. Soweit ging die Macht des Vaters. Und man schaute den Vater genau an, im Orient, in der antiken Welt. Wenn der lachte, dann hat er das Kind angenommen. Wenn er sich einfach wortlos abwendete, hatte er das Kind verstoßen. Dann wurde das Kind auch beiseite gebracht. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist übrigens dieses schöne Segenswort. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten. Was hat damit zu tun? Also wenn das Angesicht des Vaters über das neugeborene Kind leuchtete, dann hatte er das angenommen. Und das war in Israel so, dass sie sich das Ersten wünschen, Gott, nimm uns an, lass dein Angesicht über uns leuchten. Wende dich nicht einfach ab. Und das hängt damit zusammen, dass im Israel wie alle orientalischen Nationen und Völker von diesem patriarchalischen System geprägt waren. Und nun ist das Merkwürdige. Das Merkwürdige ist, dass, wie bereits gesagt, im Alten Testament Gott nicht als der Vater den Menschen vor Augen gemalt wird. Merkwürdig, ne? In allen anderen Religionen war das so. Da war der Göttervater der Vater an der Spitze. Und nun kommt Gott und sagt nicht, ich bin euer Vater. Sondern als Mose ihn fragt, im brennenden Dornbusch begegnet er ja diesem lebendigen Gott. Und Mose ihn fragt, wer bist du und was soll ich dem Volk Israel in Ägypten sagen, der mich gesandt hat? Was sagt Gott? Dann sagt er, sagt den Leuten, ich bin Yahweh. Und dann nennt er seinen Namen. Und das war in der orientalischen Welt etwas Unmögliches, dass man seinen Vater mit Namen anredet. Das sagte mein Vater oder Herr. Und Gott stellt sich vor mit Jahwe. Wir finden ja in unseren Bibeln die Übersetzung, ich bin, der ich bin oder ich bin, der ich sein werde. Eigentlich müsste man sagen, ich bin für dich oder ich bin für euch. Ich bin der, der für euch ist oder ich bin der, der für dich ist. Also Gott stellt sich interessanterweise im Alten Testament, das muss man festhalten, nicht als Vater vor, sondern mit Namen, mit einem verheißungsvollen Namen. Ich bin, der ich sein werde. Ich bin der für dich. Und erst später, so langsam, in ganz kleinen Schritten, wird die Vaterschaft Gottes auch offenbart, aber auf eine ganz merkwürdige Art und Weise in der Bibel. Ich denke an Hosea, das müsst ihr mal lesen, Hosea 1 bis 3. Da kommt Gott zu seinem Propheten Hosea und sagt ihm, du, Hosea, es ist furchtbar mit meinem Volk. Und er bezeichnet dann sein Volk im Wechsel mal als Frau und mal als Sohn. Also redet indirekt von sich als dem Vater, nicht Ehemann, oder auch als dem Vater des Sohnes. Und dann sagt Gott, meine Frau ist mir davon gelaufen, Israel. So beklagt er sich bei Hosea. Und mein Sohn, Ephraim, so nennt er ihn bei Hosea, Israel wird Ephraim dort genannt. Mein Sohn hat sich auf und davon gemacht. Und Gott offenbart sozusagen bei Hosea sein Vatersein auf eine ganz merkwürdige Art und Weise, nämlich indem er für die damalige Zeit etwas ganz Blamables seinem Propheten bekannt gibt. Dass ihm seine Frau weggelaufen ist und sich an andere Männer gehängt hat und dass ihm sein Sohn weggelaufen ist. Das war das Schlimmste, was einem Pater Familias, einem Vater passieren konnte im alten Orient, dass die Frau wegläuft und er keine Macht hat, sie wieder zurückzuholen. Und dass der Sohn, denk an den verlorenen Sohn in der Geschichte, die Jesus erzählt, sich auf den Weg macht und nicht mehr unter dem Dach des Vaters bleibt. Das war ja die Idee, dass mehrere Generationen sozusagen zusammenlebten unter diesem Dach und sich auf den Weg macht und wegläuft. Und Gott beklagt sich so über sein Volk und sagt, das ist mir passiert. Er geht damit zu diesem Propheten Hosea und sagt, so ist das, meine Frau wendet sich anderen Männern zu und mein Sohn hat mich verlassen. Das heißt, zum ersten Mal wird so richtig von Gott als dem Vater geredet, wo Gott etwas zugibt, was andere Vätertypen in seiner Zeit so nicht zugegeben hätten. Oder wo sie mit Gewalt reagiert hätten, um wieder zurückzuholen, was ihnen ja eigentlich gehört, was ihr Eigentum ist. Aber Gott gibt das zu. Und dann Jeremia fängt dann an, Schritt um Schritt von Gott als dem Vater zu sprechen. Aber ein ganz anderer Vater, als ihn der Orient in damaliger Zeit kannte. Man könnte sagen, der große Unterschied ist, heute leben wir ja in einer Zeit, wo der Vater weitgehend abwesend ist in unserer Gesellschaft. Das fängt ja schon bei Kindern an, die in den Kindergarten gehen. Da gibt es keine Erzieher mehr, keine Grundschullehrer. Also diese väterliche Seite, Kirchengemeinde, Pastorin und so weiter, also wo viele Kinder überhaupt gar kein Vaterbild mehr entwickeln, auch in zerbrochenen Familienverhältnissen. Also man spricht heute von der Gesellschaft, in der der Vater weitgehend abwesend ist. Die antike Gesellschaft, das war die Gesellschaft, in der der Vater weitgehend präsent war. Überpräsent, omnipräsent, könnte man sagen. Und es ist interessant, dass Gott sich zunächst nicht mit diesem Begriff des Vaters identifiziert, sondern sagt, Jahwe bin ich. Und erst Jesus dann auf eine einzigartige Weise von seinem Gott als vom Vater spricht. Das ist das Besondere an seiner Verkündigung, menschlich betrachtet, von außen her gesehen, wenn wir Jesus einfach mal barrierefrei kennenlernen wollen, so wie die Jünger und die Apostel und die Ersten, die Jesus erlebt haben. Er glaubte an Gott als an seinen Vater. Und kommt noch ein Punkt dazu. Jesus hat von Gott nicht einfach als vom Vater gesprochen. Sondern wir wissen aus dem Neuen Testament, er hat ja Aramäisch gesprochen, dass er in der aramäischen Sprache nicht Vater gesagt hat, sondern wir würden übersetzen Papa. Aber im Garten Gethsemane, da wird sogar dieses aramäische Wort zitiert. Aber wenn es möglich ist, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Und bei den Griechen, das sie verstanden haben, übersetzt Markus auch gleich Abba, Vater. Ja, das ist die Übersetzung von Abba. Aramäisch, Papa, Vati. Es gab im Aramäischen wie im Hebräischen auch für das Wort Vater einen extra Begriff. Vater heißt Av oder auch Ab, je nach Aussprache. Avraham, Vater, wieder Völker. Aber Abba bedeutet so viel wie Papa. Av, das unterstreicht die Herrschaftsstellung, sozusagen der Vater an der Spitze, wie es eben in der orientalischen Gesellschaft war. In der Familie, in der Religion und auch in der Politik. Aber Ab, das war etwas ganz Vertrautes. Und das sagte man nur zu dem man ein vertrautes Verhältnis hatte, dem man unter einem Dach lebte Und das sagte man auch zu dem nur als Kind. Einem erwachsenen Orientalen wäre nie der Gedanke gekommen, als Erwachsener seinen Vater als Abba anzureden. Was gestattete man einem Kleinkind? Sein Lallwort, wenn man so will, Abba, so wie Papa auch. Deswegen hören ja die Väter immer bei ihren Kindern, dass sie zuerst Papa sagen. Nicht? Weil die Kinder lallen einfach so vor sich hin und dann hört man das mit einiger Fantasie dann heraus. Das wird dann verstärkt und irgendwann hört man dann auch richtig Papa. Und Jesus hat wie so ein Kleinkind mit diesem Gott, der Schöpfer ist des Himmels und der Erde, ihn als Abba, als Papa angesprochen. Und wahrscheinlich ist es so, dass das auch in der frühen Kirche eine Revolution war. Das wird deutlich, wenn wir gucken, dass Paulus im Römerbrief, Paulus, der Jesus nach dem Fleisch nicht kannte, also dem historischen Jesus, nie begegnet ist, sondern ihn ja erst nach seiner Auferstehung und Erhöhung kennengelernt hat, dass Paulus das von Jesus weiß. Als er nämlich Römer 8 schreibt und sagt, wir haben keinen Geist der Knechtschaft empfangen, sondern einen Geist der Kindschaft. Römer 8. Und durch diesen Geist der Kindschaft, was sagen wir durch diesen Geist? Wir sagen Abba. Das wird dann auch gleich wieder übersetzt. Lieber Vater, Papa. Ja? Also das der Jude Paulus, der in Griechisch sozusagen seine Briefe schrieb oder sie schreiben ließ durch seine Sekretäre. Er hatte das mitbekommen. Das wurde ihm überliefert, überbracht. Jesus nennt diesen Vater im Himmel Abba. Und Paulus sagt, wir dürfen das auch zu ihm sagen. Aber, lieber Vater, denn wir haben nicht den Geist der Knechtschaft, sondern den Geist der Kindschaft empfangen. Also wenn wir uns Jesus als dem Menschen nähern und einen klaren Blick auf ihn werfen wollen und fragen, was ist das Besondere an Jesus? Das Erste, was wir hier zu nennen haben, ist, dass er den Gott des Himmels und der Erde als Abba, als Papa anspricht. Und man kann sagen, dass sein ganzes Reden von Gott hier seine Wurzeln hat. Er redet Gott nie anders an, bis auf ein einziges Mal am Kreuz, wo er sagt, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber hier zitiert er das Alte Testament im Psalm 22. Das sind keine eigenen Worte, die er hier gebraucht. Sonst sagt er immer Vater. Und da er Aramäisch gesprochen hat, wahrscheinlich immer Abba. Lieber Vater. Das war das Besondere und Außergewöhnliche an seiner Verkündigung. Und das Tolle ist, dass Jesus sich gerne in dieses Verhältnis zu seinem Gott mit hineinnehmen möchte. Dass das sein Wunsch ist. Dass du nicht mehr den Geist der Furcht hast, der Angst vor Gott. Das ist eine Heidengeschichte. Der Heide hat Angst, deswegen spricht man auch von der Heidenangst. Der hat Angst vor Gott. Er möchte dich in dieses Verhältnis mit hineinnehmen. Aber über Vater. Und wenn du wissen willst, wie der Vater ist, Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Dann darfst du nicht auf deinen menschlichen Vater gucken. Oder auf das, was in der patriarchalen Gesellschaft an der Tagesordnung war. Sondern du musst auf Jesus sehen. Wer ihn sieht, der sieht den Vater. Und wenn du hören willst, wie der Vater mit dir umgehen will, die er dich segnen möchte, dich heilen will, dir zurechthelfen, dann musst du auf das hören, was Jesus von diesem Vater erzählt, Lukas 15. Die Geschichte vom verlorenen Sohn zum Beispiel. Oder viele andere Geschichten. Der Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft. Und als Jesus im hohen priesterlichen Gebet, damit schließe ich, Rechenschaft abgibt, was er denn hier auf der Erde gemacht hat. Was denn der Sinn und der Zweck und das Ziel seines Wirkens hier auf der Erde war, darüber spricht er ja in seinem Gebet und er sagt, Vater, ich habe deinen Namen den Jüngern bekannt gemacht. So betet er mit seinem Vater im Himmel. Alles, was ich gemacht habe, hier auf der Erde, bis hin zum Leiden und Sterben am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sagt er am Kreuz. Alles steht bei Jesus unter der Überschrift, der Name des Vaters wird verherrlicht und ich habe ihn bekannt gemacht, diesen Namen des Vaters, meinen Jüngern. Das ist eine große Überschrift über seinen Dienst. Und dann sagt er, und nun, Vater, verherrliche du deinen Sohn. Aber das, was Jesus hier gewollt hat, was das Ziel ist seines Dienstes, uns in diese Vertrauensbeziehung, in diese innige Beziehung zu Gott als dem Vater, dem Abba, mit hineinzunehmen. Und wenn ihr betet, so betet, Vater unser, der du bist im Himmel. Lasst uns aufstehen und das miteinander tun.